Direkt von der ISIS-Konferenz in Dänemark heiße ich euch heute willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Equidemia Insights, Pferdetraining mit Evidenz. Hier dreht sich alles, wie der Name schon sagt, um Pferde und um evidenzbasiertes Pferdetraining, denn ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir ein kleines bisschen mehr Evidenz in unserem Training haben, dass das Leben mit unseren Pferden, ja, gleich viel leichter wird und wir ein viel schöneres Miteinander finden können. Ich sitze gerade in Dänemark auf der internationalen Equitation Science Conference der ISIS und die Folge entsteht tatsächlich hier ziemlich direkt auf, nachdem ich aus dem Plenum komme und natürlich mit den Impulsen von dem, was ich hier höre. Das große Thema in diesem Jahr, das ist the nature of the horse or the nature of horses and horses in nature. Die Natur des Pferdes, aber eben auch das Pferd in der Natur. Ich finde das ein ziemlich cooles Thema, ein ziemlich wichtiges Thema, ein sehr, sehr großes Thema auch. Und die Frage ist halt eigentlich, was ist eigentlich ein Pferd? Was bringt das Tier mit? Was bringt es evolutionär mit? Welche Bedürfnisse und Verhaltensweisen gehören zum Pferd? Unabhängig davon, was wir Menschen später gerne mit dem Pferd machen möchten. An der Stelle gibt es einen kleinen Equidemia-Nerd-Moment hier für uns alle, die schon länger dabei sind. Es gibt nämlich erstaunlich großen Themen- und Speaker-Overlap mit unserem Equidemia-Summit, den wir im März hatten, den wir im März online gemacht haben. Und das freut mich natürlich total, weil das zeigt, dass wir mit vielen unserer Themen genau dort unterwegs sind, wo sich eben auch die internationale Equitation-Science-Diskussion bewegt und dass wir da so ein bisschen ja am Puls der Zeit auch bleiben können und manchmal vielleicht sogar der Zeit ein kleines bisschen vorausgaloppieren. Was wir hier machen, und das ist der große Unterschied zwischen der Konferenz, die wir ausrichten bei Equidemia und der Konferenz, auf der ich jetzt bin, ist, dass wir ja Wissenschaftskommunikation machen. Das heißt, ich gucke mir und die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, ihr könnt euch natürlich auch immer als Speaker bei uns bewerben. Wir gucken uns übers Jahr quasi an, was gibt's gerade an Trends, was gibt's an Entwicklungen oder was sind vielleicht auch einfach Themen, die uns in der täglichen Praxis beschäftigen, wo wir uns Input zu wünschen. Und dann sperre ich mal meine Lausche auf und spreche mit Leuten, die ich großartig finde, die ich sehr respektiere in ihrer Arbeit oder denen ich bereits gehört habe, von denen ich bereits gelesen habe und dann bitte ich die bei uns im Vortrag zu halten. Das heißt, das sind alles veröffentlichte Arbeiten. Was hier auf der ISIS stattfindet, das ist was anderes. Wir gucken uns teilweise auch veröffentlichte Arbeiten an, aber eben auch Arbeiten, die noch im Prozess sind, in der Entstehung sind, die einen Zwischenstandsbericht quasi geben, auch viele Posterpräsentationen, wo es dann so ein bisschen mehr auch noch um den Austausch und die Kommunikation geht und wo dann eventuell irgendwann später ein Paper zu entsteht oder eine Doktorarbeit zu entsteht oder so. Und das finde ich auch total spannend, weil dann nochmal ganz viele Impulse so in meine Arbeit reinkommen, die ich vorher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte, weil die noch nicht über PubMed publiziert sind. Genau, finde ich ganz großartig, finde ich ganz spannend. Jetzt habe ich ja das große Glück gehabt, dass wir gerade erst im März ein Summit veröffentlicht haben zum Thema Inside the Horse's Mind. Das heißt, die Themen überlappen sich halt so ein kleines bisschen. Wie gesagt, hat mich ein kleines bisschen stolz auch gemacht, dass wir da offensichtlich ganz gut in der Organisation sind. Und trotzdem reißt mich das nochmal, wenn ich jetzt hier als Audium-Zuhörer sitze. Ihr merkt, ich habe ein bisschen Probleme mit der Sprache heute, weil ich so viel Englisch gesprochen habe die letzten Tage. Genau. Trotzdem reißt mich das nochmal, wenn ich jetzt hier sitze und teilweise auch einen ähnlichen Vortrag oder einen gleichen Vortrag nochmal von einer anderen Person höre. Was mich sehr beschäftigt hat oder was ich großartig finde, ich bin ja so ein kleines bisschen Fangirl auch, war die Keynote, die Christina Wilkins gesetzt hat. Die Namen kennt ihr vielleicht schon aus dem Bits Work Because They Hurt Podcast. Christina Wilkins macht sehr viel Arbeit in diesem Bereich von Einordnung von Welfare. Ne? Also The Nature of Horses ist eben genau ihr Thema, glaube ich, auch das große Thema, für das sie sich sehr interessiert, wozu sie ziemlich viel veröffentlicht hat und meiner Meinung nach eine fantastische Arbeit macht. Und bei uns auf dem Summit hat die Kat Henschel das Thema vorgestellt, nämlich The Nature of Forces Applying the Teleonom in Equitation Science. Und Christina hat eine halbe Stunde darüber gesprochen. Ich fand es persönlich wirklich großartig. Und die benutzt einen Ausdruck, den ich unglaublich gerne mag. Sie erklärt das Teleonom mit gar nicht so kompliziert, sondern mit The Horsiness of the Horse. Also das artspezifische Verhalten, das Pferdsein des Pferdes. Und das geht in die Richtung dessen, was ihr von mir immer wieder als artspezifisches Verhalten oder artspezifische Bedürfnisse hört. Aber the horsiness of the horse, ich finde, schöner kann man das eigentlich nicht runterkochen. Das ist genau das, um das es geht und was immer wieder die Basis all unserer weiteren Entscheidungen dann auch sein darf und sein muss. Ich will heute gar nicht so sehr in das Teleonom rein, da machen wir mal irgendwann nochmal eine eigene Folge. Zu diejenigen von euch, die beim Summit dabei waren, die können den Vortrag von der Katja nochmal nachhören. Die beiden waren ja Co-Autoren, die kennen sich beide in dem Bereich wirklich gut aus und ich fand den Vortrag auch ganz fantastisch. Aber das hier im Auditorium nochmal zu hören, das hat mich nochmal ein kleines bisschen mitgenommen. Crispin hat wunderschöne Bilder drunter gelegt, hat Pferde in der Natur fotografiert. Das hat einfach nochmal richtig, richtig gut gepasst und hat mich nochmal daran erinnert, warum wir hier auch alle angetreten sind. Denn das ist ja genau das, was uns an Pferden auch ja fasziniert oder interessiert. Nicht das, was wir mit ihnen machen können oder wozu wir sie bringen können, es zu tun, sondern ich glaube, das, was uns ja wirklich anzieht, das ist ja genau dieses Pferdsein, dieses The Horsiness of the Horse eben. Ich glaube, das wird jetzt für eine Zeit lang mein neuer Leitsatz werden, The Horsiness of the Horse. Was macht ein Pferd also zum Pferd und berücksichtigen wir das eigentlich in dem, was wir als gutes Welfare bezeichnen? Denn direkt danach kam ein Vortrag von Joe Poppenhull, der mich auch ziemlich beschäftigt hat. Wir haben da lange in der Vorbereitung zum Summit auch mit verschiedenen Speakern zugesprochen. Ihr wisst ja, wir kuratieren das Programm beim Summit und wir nehmen uns dann auch immer die Zeit, mit den Speakern vorher so ein kleines bisschen ins Gespräch und in die Diskussion zu gehen, damit wir die Themen gut abstimmen können, damit ihr ein möglichst gutes Nutzererlebnis dann am Ende habt und gut aufbereitete Informationen, die auch zusammenpassen. Und auch da kam eben hinter den Kulissen immer mal wieder das Thema Welfare-Washing auf. Und die Jodie hat jetzt hier einen Vortrag gehalten, der genau das Thema aufgreift. Und ich freue mich immer sehr darüber, wenn diese Gedanken, die wir so hinter den Kulissen haben und mit denen wir uns im Team beschäftigen, dann offensichtlich nicht nur uns beschäftigen, sondern irgendwie so in der Luft liegen. Ja, also irgendwie merken viele Leute, und es ist nicht meine persönliche Empfindlichkeit, sondern es merken viele Leute, da geht jetzt irgendwie, das könnte auch mal in die falsche Richtung hier gehen. Und Joes Thema war eben Welfare Washing, the unexpected turn of the social license debate. Also ihr habt sicherlich ganz viel gehört über das Thema Social License, über das Thema Welfare, Happy Athletes, pferdegerechtes Training und pferdegerechte Haltung. Und als Joey einen Vortrag gehalten hat, saß ich da und dachte mir so, ja, genau hier und genau da wird es interessant. Denn erstmal ist es natürlich total gut, dass wir über pferdegerechtes Training und pferdegerechte Haltung diskutieren und über die Social License to Operate. Das ist genauso, wie wenn wir über ein Umweltsiegel oder so diskutieren. Ja, also erstmal ist die Diskussion großartig und ich freue mich darüber, dass wir mehr Bewusstsein in diese Richtung. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch fragen, verbessern wir tatsächlich das tägliche Leben unserer Pferde oder der Pferde? Oder werden wir vielleicht manchmal einfach besser darin, über Welfare zu diskutieren, wo gar nicht so viel Welfare hinter ist? Und wenn wir jetzt hier sprechen, den ersten Vortrag nochmal im Hinterkopf zu haben, wenn wir also sprechen über the nature of horses und the horsiness of the horse, dann ist das natürlich nicht so, dass Natur automatisch ist. Das wäre viel zu einfach. Natur ist schließlich, ist kein Wellnesshotel, ist kein Spa-Urlaub, ne? Sondern es geht darum, das Pferd selbst als Referenz zu nehmen, seine Biologie, seine Funktion, sein artspezifisches Verhalten und seine Bedürfnisse unter all unsere Entscheidungen zu legen, soweit das eben möglich ist. Und damit auf, durch diesen Filter im Endeffekt auf Welfare zu beurteilen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, das Pferd passt sich ja irgendwie, also steht noch, stirbt noch nicht, kann ja nicht so schlimm sein, überlebt irgendwie, sondern es geht darum, sind die Bedürfnisse wirklich erfüllt. Denn es gibt ja immer wieder Situationen, das kann man mit der allerbesten Absicht der Welt tun, um Welfare-Probleme zu lösen. Und versehentlich erzeugen wir dabei das Nächste. Ja, auch eine Diskussion, die wir hier geführt haben, weil sie so wichtig ist und weil sie so nah an unserer täglichen Epidemia-Praxis ist. Deswegen nehme ich das Thema auf. Nehmen wir das übergewichtige Pferd. Übergewicht ist ein total krass reales gesundheitliches Problem. Wenn wir Pferde haben, die so dick sind wie ein großer Durchschnitt der Population, ich habe heute noch mal die Zahlen gesehen, 64% der Pferde hier in Dänemark zeigen ein deutliches Übergewicht. Das sind 64% zu viel. Und da reden wir nicht von laktierenden Stuten, sondern da reden wir einfach von Pferden, die fett an der Heuraufe stehen. Das ist überhaupt gar keine Lösung. Wenn unsere Lösung aber einfach lautet, das Futter so weit zu reduzieren, dass das Pferd über lange Zeit nichts zu fressen bekommt und Hunger hat, dann haben wir den Welfare ja nicht verbessert. Wir haben die Lebensqualität ja nicht verbessert, sondern wir haben das Problem einfach nur verschoben. Wir haben ein Problem reduziert und gleichzeitig mindestens zwei andere Welfare-Probleme erzeugt. Denn das Pferd hört ja nicht auf, ein Pferd zu sein, weil es dick ist. Ja? Sondern es ist ja weiterhin ein Pferd. Ein Pferd ist ein Fermentationsverdauer, ein Bedürfnis nach Browsing, also nach Futtersuchen, nach ausgedehnter Futteraufnahme und Futtersuche. Das hört ja nicht auf, nur weil es dick ist. Die Verdauungsphysiologie, die verschwindet ja nicht. Und das ist genau dieser Gedanke von the horsiness of the horse, die Anwendung des Telenoms im täglichen Leben. Natürlich müssen wir das Übergewicht lösen. Ganz sicher, gar keine Frage. Aber wir müssen das so lösen, dass wir dabei nicht vergessen, mit welchem Tier wir das zu tun haben. Und das ist so ein bisschen das, was mich immer anstößt, wenn wir in dieser Kalorien- oder wenn wir in dieser Obesity-Adipositas-Diskussion sind im täglichen Leben. Dann gucken wir nämlich gerne und vor allem auch in der Wissenschaft guckt man dann sehr gerne auf die Kalorien. Worauf nicht so viel geguckt wird, ist der Rohfaserbedarf des Pferdes. Das heißt also, wie viel Rohfaser braucht dieses individuelle Pferd eigentlich? Und da bin ich heute auch mit dem Vortragenden in die Diskussion gegangen, weil er nämlich das Thema Adipositas vorgestellt hat und auch eine Empfehlung zur Raufutteraufnahme gegeben hat, die aber für viele Pferde immer noch deutlich zu gering ist, für das zumindest, was wir in der Praxis erleben. Und ich finde diesen Twist, wie wir den bei Equidemia in der Rationsberechnung machen, dass wir uns also angucken, wie viel Rauffutter braucht das individuelle Pferd und dann gucken wir vom Rauffutterbedarf quasi rückwärts. Einmal Dreisatz rückwärts, haben wir alle in der Schule gelernt. Wir gucken von da aus quasi rückwärts, wie können wir die Ration jetzt so bedarfsgerecht anpassen, dass das Pferd nicht dicker wird, sondern sogar abnimmt. Ist überhaupt kein Hexenwerk. Das Schwierige dabei ist tatsächlich einfach diesen Gedanken zu ändern von was wäre komfortabel von uns. Naja, wir gucken in die Rationsanalyse und wenn wir jetzt ja halt ein sehr zuckerhaltiges Heu haben, dann kriegt das Pferd halt weniger Kilos. Ja, das mag ja für unsere Idee von Fütterung funktionieren. Pferde sind aber nicht satt nach Kalorienbedarf, sondern nach Rohfaserbedarf. Also diesen Switch, den muss man einmal im Kopf einfach machen. Ich bin hier Ambassador of the Horse. Ich möchte gerne der Botschafter meines Pferdes sein. Ich möchte der Botschafter für Pferde sein und ich arbeite für das Pferd. Ich bin dem Pferd verpflichtet. Ich guck mir an, was ist das natürliche Bedürfnis? Browsing, Futtersuche, konstante Nahrungsaufnahme oder fast konstante Nahrungsaufnahme mit wenigen Ruhezeiten. War auch ganz interessant, sich das nochmal anzugucken. Die Hauptruhezeit von der meisten Pferde liegt zwischen 24 und 5 Uhr morgens. Ungefähr 4 Stunden Schlafenszeit in dem Fenster. Fand ich auch nochmal ganz spannend, das so aufgearbeitet zu hören, dass das so klar definierbar ist. Wir überlegen mal, wann die in die Box gehen und wann die wieder rauskommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt gar nicht aber eben diesen Gedanken zu haben, dass ja, wir erkennen das Problem, aber wenn wir über die Lösung des Problems nachdenken, dürfen wir nicht den einfachsten Weg gehen, weil es für uns jetzt einfach wäre, das Volvo, was da ist, so runterzurechnen und dann kriegt so ein 500-Kilo-Pferd halt nur 3 Kilo Heu am Tag. So geht das nicht. Sondern eben zu gucken, okay, können wir ein anderes Heu organisieren? Kann man Heu waschen? Kann man Heu bedampfen? Kann man Stroh zu füttern? Kann man mit Ästen arbeiten? Was sind die Optionen, dass wir dafür sorgen können, dass the horsiness of the horse eben nicht verloren geht? Denn sonst sind wir wieder beim Thema Welfare-Washing, dass wir sagen, ach ja, der ist jetzt aber so dick. Und weil das für den schlecht ist, muss der jetzt sofort abnehmen und dann ist das so und dann ist das total hart für ihn, aber dann muss der jetzt halt einfach mal weniger Futter kriegen. Und dann steht dieses arme Pferd da und das, was in seiner tiefsten Natur verankert ist, nämlich die Futtersuche, nicht an der Heuraufe stehen McDonald's fressen, sondern die Futtersuche, die Varianz auch. Wir haben kürzlich eine Folge dazu gehabt, dass wir über variantenreiche Futterpositionen und wie wichtig das für den Bewegungsapparat ist, gesprochen haben. Und hier eben einfach diese Bedürfnisbefriedigung von, es muss kauen, es ist ein Fermentationsverdauer. Wir haben damit einen eingebauten Schutz für die Magenschleimhaut und so weiter und so weiter. Was da alles dranhängt, dass wir das einfach erfüllen können. Oft ja auch der Sozialkontakt, der da dran hängt. Wenn wir eben einfach mal den etwas unbequemeren Weg gehen und uns die Ration wirklich angucken und sagen, ja, Heuwaschen findet jetzt keiner von uns so richtig gut. Aber wenn das Heu nun mal nichts anderes hergibt, kann kein Pferd mit 500 Kilo Idealgewicht auf 5 Kilo Heu stellen. Das geht einfach nicht. Ja, dann muss ich halt waschen. Finde ich nicht schön, aber anderes Heu gibt es gerade nicht. Dann ist das so. Oder dann strecken wir die Ration mit Stroh. Oder. Dafür haben wir ja Experten im Team, die das Thema studieren, nicht wahr? Oder studiert haben. Deswegen gucken wir uns das ja multidisziplinär näher an, einfach auch um zu sagen, okay, kriegen wir denn hier? Wie kriegen wir diesen Switch? The horsiness of the horse. Und das ist eine Sache, die mich wirklich gerissen hat hier auf der Konferenz. Jetzt zu sagen, okay, das sind nicht mehr nur Gedanken, die ich hier so vor mich herplapper, sondern wir haben da jetzt ein Framework für, wo wir tatsächlich bestimmen können und sagen können, okay, das hier ist the horsiness of the horse. Wie gesagt, da machen wir gerne nochmal eine eigene Folge zu. Das ist es nämlich definitiv wert. Ich habe witzigerweise ganz, ganz viele Punkte davon jetzt auch in dem Buch, an dem ich arbeite, schon aufgegriffen. Denn mir ist das Thema so wichtig. Da muss ich jetzt nochmal ran, das muss ich jetzt nochmal überarbeiten. Denn jetzt sind es eben nicht mehr nur noch meine Gedanken, sondern es gibt ein Framework dazu. Und das können wir jetzt auch aufgreifen. Lass uns den Gedanken des Welfare-Washings mal ein kleines bisschen weiterdenken, einfach weil ich die Diskussion hier auch auf der Tagung jetzt ganz aktuell geführt habe, wenn wir aus dem Fütterungskontext rausgehen, aus dem Health-Kontext rausgehen und in den Trainingskontext reingehen. Nehmen wir mal den Klassiker. Ich benutze den Ausbinder, damit das Pferd über den Rücken geht. Hier aktuell vor Ort hatten wir die Diskussion, ja, die Pferde gehen irgendwie hohe Schule. Und dann braucht man ja einen Ausbilder, einen Ausbinder, damit die Pferde den Kopf nicht so hochreißen, nicht über den Rücken gehen. Meinen akademischen Idealen widerspricht das sowieso, weil ich sagen würde, wenn das Pferd den Kopf hochnimmt und nicht im Walzermund bleibt, ist es sowieso noch nicht so weit, dass es die Hand nur so weit beugen kann. Das ist die eine Sache. Ich würde sagen, das Pferd ist im Training noch nicht weit genug fortgeschritten. Anderer Punkt ist sicherlich, dass wir ja jetzt mittlerweile alle, die schon länger dabei sind und den Podcast hören, immer wieder gehört haben, den Rücken des Pferdes kann sich nicht so heben, wie wir uns das vorstellen. Pferde sind dorsostabil, nicht dorsomobil, hat das mit Tiefenmuskulatur zu tun. Und jetzt kommt ein anderer Punkt dazu, der mir eben auch total wichtig ist, wenn wir auf den Ausbinder gucken. Denn damit begrenze ich ja Kopf und Hals ja sehr stark. Ich fixiere das. Und das Pferd kann dann eben diese dynamische Funktion des Halses überhaupt nicht mehr ausführen. Der Teil der Wirbelsäule und des Rumpfes ist quasi festgestellt. Und wir haben schon hier im Podcast immer mal wieder darüber gesprochen, wenn Kopf und Hals nicht mitmachen können, dann kostet das einen anderen Körperteil irgendwas. Denn irgendjemand muss die Energie oder irgendetwas, besser nicht irgendjemand, muss die Energie, die nicht recycelt werden kann durch Kopf und Hals, ja generieren. Irgendjemand muss es hier tun. Irgendjemand kostet das was. Und irgendein anderer Teil der Wirbelsäule, der Hinterhand, muss dann mehr Arbeit tun, als eigentlich vorgesehen ist. Ist also nicht, it's not only. Und ganz oft sehen wir ja auch, dass wenn wir eben diese Fixation haben, gerade durch Hilfszüge oder auch durch eine starke Handeinwirkung, dass ganz elementare Funktionen wie Atmen oder Schlucken beeinträchtigt sind. Und dann kann ich da nicht einfach sagen, ja, aber dafür geht's jetzt über den Rücken. Kann halt nicht atmen, aber dafür geht's jetzt über den Rücken. Super. Super, ein ganz großer Plan. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten und dann müssen wir uns auch mal darüber unterhalten, was da biomechanisch überhaupt passiert. Aber das ist vielleicht noch eine andere Diskussion. Aber na, auch hier ganz, ganz wichtig, dieser klassische Fall, wir haben eine Maßnahme, die an einer Stelle vielleicht einen Benefit haben könnte, aber daraus folgt nicht automatisch, dass ein Schaden an einer anderen Stelle gerechtfertigt ist. Und das ist für mich der Gedanke, der eigentlich so das Herzstück dieser Folge ist, denn Welfare ist kein Punktekonto. Das lässt sich nicht einfach verrechnen und ganz oft tun wir so ein kleines bisschen so, als könnte man Plus- und Minuspunkte sammeln. Das Pferd hat eine wunderschöne Box, hat ganz hervorragendes Futter, hat einen Maßsattel und regelmäßige Physiotherapie, ganz wunderbar. Wenn dasselbe Pferd im Training aber regelmäßig Verletzungen im Maul hat, kann ich noch nicht sagen, aber dafür kommt alle 4 Wochen der Physiotherapeut. Ne? So. Der Physiotherapeut neutralisiert ja nicht die Gebissläsion. Und die goldene Box neutralisiert vielleicht auch nicht den fehlenden Sozialkontakt. Und das hervorragende Futter neutralisiert ja nicht Angst oder Schmerzen im Training. You're getting the point. Ne? Also es gibt natürlich, wir reden immer von dem Enough quasi. Wir reden, oder davon müssen wir eigentlich reden. Wir können nicht einfach sagen, das eine wiegt das andere auf. Du hast eine schöne Fox oder vielleicht hast du sogar einen schönen Offenstall oder einen schönen Paddock Trail. Dafür lässt du dich jetzt mal einmal am Tag eine halbe Stunde in der Reitbahn verprügeln. So funktioniert das nicht. Das ist kein Welfare. Da sind wir genau beim Thema Welfare-Washing. Versteht mich nicht falsch. Natürlich gibt es diese Trade-offs in der Pferdehaltung in der Realität. Bei Kindern sprechen wir immer von diesem Phänomen von, wir brauchen keine perfekten Eltern, wir brauchen good enough parents. Und ich glaube, dass das was ist, was wir für die Pferdehaltung oder für uns als Reiter total adaptieren können. Wir brauchen nicht perfekt, aber wir brauchen gut genug. Und manchmal gibt es Entscheidungen, die wir keiner treffen, die müssen wir aber trotzdem treffen. Wenn wir zum Beispiel ein Pferd haben, wie der Despino jetzt gerade, der hat sich ja gerade letzte Woche ein bisschen lang gemacht, deswegen gab es keinen Podcast für euch. Der kann jetzt nicht in die Utmark, der kann jetzt nicht den Berg hoch und runter flitzen und der kann auch keine 20 Kilometer am Tag laufen, auch wenn er das gerne würde und auch wenn ich das ganz schön finde. Da müsste ich nämlich nicht misten und füttern. Geht aber nicht. Das heißt also, wir müssen Bedürfnisse einschränken und zwar seine und meine gleichzeitig. Wir müssen Bedürfnisse einschränken und das einfach an die Realität anpassen, auch wenn perfekt anders wäre. Aber das ist natürlich was total anderes, als wenn man sagt, was wäre jetzt so ein klassisches Beispiel? Ich gebe euch nochmal ein Beispiel aus der Idee. Man könnte ein ganz fundamentales Defizit mit was völlig anderem kompensieren, wie das bei der Deckenfarbe zum Beispiel geht. Ne? Da können wir großzügig sein. Oh, wir haben kein Pink, dann nehmen wir heute halt mal Lila. Wir haben kein Weiß, dann nehmen wir heute halt mal Schwarz, auch wenn ich Pink viel schöner finde. Aber Hunger, Schmerz, Angst, Sozialkontakt und den ganz elementaren körperlichen Funktionen, da geht das nicht. Und genau deswegen brauchen wir eben immer wieder diese Frage von, was gehört eigentlich zum Pferdsein? Ganz kurzer Ausflug, ganz kurzer Gedanke zum Thema Schmerz. Denn hier ist noch was anderes Spannendes passiert auf der Konferenz oder eigentlich in den letzten Tagen vor der Konferenz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber die ISIS hat die neue Schmerzdefinition der Internationalen Schmerzgesellschaft für Schmerzphysiologie adaptiert für Pferde. Wenn ihr bei uns die Masterclass mitgemacht habt oder im Campus mit dabei seid oder den ein oder anderen Vortrag auf dem Summit schon mal gehört habt, das ist etwas, was die liebe Frauke bei uns auch immer wieder erzählt hat. Das heißt also, für euch ist dieses Thema nicht ganz neu. Ich habe aber heute gemerkt, wie große Wellen das hier auf der ISIS geschlagen hat. Auch da habe ich so ein kleiner Equidemia-Nerd-Moment, wofür ich dankbar bin, dass wir da am Puls der Zeit arbeiten dürfen. Der wichtige Twist, der jetzt gekommen ist, ist, dass Schmerz nicht neu definiert wird. Also Schmerz wurde bisher durch Gewebeschaden oder potenziell zu erwartenden Gewebeschaden definiert. Die neue Definition sagt, Schmerz ist eine sensorische und emotionale Erfahrung. Das heißt also nicht nur der Gewebeschaden an sich, es blutet, sondern auch die Erwartung von, die Gerte kommt, es wird wehtun, wird unter Schmerz zusammengefasst. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil sich damit der Blick wieder zum Pferd verschiebt. Das heißt also, wenn ich meine Gerte dafür nehme, dem Pferd Schmerzen anzudrohen, auch wenn ich das in dem Moment nicht durchführe, ja, Pferde sind ja nicht dumm. Sagen wir mal, ich habe den fünfmal mit dem Stöckchen so richtig verhauen. Sei das jetzt beim Beibringen von Gruppe herein oder einfach, weil ich wütend war. Dann wird das Pferd natürlich weichen, wenn ich das Stöckchen nehme. Der ist ja nicht dumm. Der kann sich ja daran erinnern, was da schon mal passiert ist. Auch das ist ja Teil einer Lernerfahrung, einer negativen Lernerfahrung, aber einer Lernerfahrung. Was passiert also, wenn wir diese Definition ein kleines bisschen anders haben? Na, ganz einfach, wir gehen aus der Diskussion raus, was tatsächlich tiergerechtes Training ist. Wir gehen aus der Definition raus, oder wir gehen aus der Diskussion raus. Da nehmen wir ganz viel Druck raus von, das kann man noch machen und das kann man nicht machen. In der alten Definition wäre also, ich habe mein Pferd fünfmal verprügelt, aber jetzt tue ich das nicht mehr. Ich freue mich aber darüber, dass er quasi, wenn ich das Stöckchen hebe, immer noch weicht. Okay gewesen. Nach der neuen Definition würde man sagen, das ist eigentlich kein tiergerechtes Training mehr. Und auch hier sind wir wieder bei dem Thema, was uns bei Equidemia ja umtreibt. Wenn wir da so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben und am Puls der Wissenschaft bleiben, dann wird es so viel leichter für uns. Es wird so viel schöner. Ja, es wird so viel schöner im Zusammensein mit Pferden. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, keiner von uns will seinen Pferden im Training doch Schaden zufügen. Wollen wir doch gar nicht. Haben wir doch überhaupt kein Interesse daran. Und immer dann, wenn wir hier neue Definitionen erleben, einen Schritt mehr in Richtung Pferdewohl machen, dann passiert da ja was ganz Wunderbares. Ne? Also erstmal reißen wir alte Muster ein und damit entsteht Raum für Neues und wir dürfen aus alten Faden austreten und neu denken. Und das macht mir total Spaß. Wir verschieben also immer wieder diesen Blick zum Pferd, weg vom das macht man so oder das muss man so machen, sondern zum Pferd. Was erlebt dieses Tier? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, gerade wenn wir über Welfare sprechen. Schon lange vor dieser Konferenz hat das Forscherteam, das eben hinter diesem Paper zum Thema Welfare Washing steht, das schöne Bild vom goldenen Käfig, vom Gilded Cage benutzt. Denn daran sind wir Menschen ja ziemlich gut. Ne? Wir machen Fürsorge sichtbar. Die wunderschöne Anlage, perfektes Einstreu, schön auch gerade gekämmt. Das allerbeste Equipment, Osteopathie, Physiotherapie, Supplemente. Einmal den Futterlagen leer gekauft. Ein bisschen Wellness, bisschen Massage. Und dann freuen wir uns, unsere eigenen Bedürfnisse befriedigt. Und wir schauen uns das Pferd an und denken, er hat glänzendes Fell. Ihm fehlt doch nichts. Vielleicht fehlt dem aber eben etwas ganz anderes, was für ein Pferd total fundamental ist. Sozialkontakt zum Beispiel oder freie Bewegung. Möglichkeiten zur Futtersuche, Wahlmöglichkeiten, Agency, ja, also einfach Entscheidungsfreiheit auch. Möchte ich was machen oder möchte ich etwas nicht machen? Das heißt also, das ist durchaus möglich, dass ein Pferd in diesem goldenen Käfig lebt, hervorragend betreut wird, ein Riesenteam von Pflegern um sich rum hat und gleichzeitig erlebt es regelmäßig Schmerzen oder erheblichen Konflikt im Training oder wir haben hier unser Abnehmen-Beispiel von vorher oder es hat eine Auswahl von 20 verschiedenen Schabracken und den dazu passenden Bandagen, kann aber nicht auswählen, mit welchem Pferd es zusammen auf dem Paddock stehen möchte, ob es bei Regen, Wind und Wetter raus will oder eben nicht. Die meisten Pferde wollen, die meisten Besitzer wollen nicht. Ob es sich vielleicht im Schlamm wälzen will, ob es eine Regendecke aufhaben will oder nicht. Das heißt, die Mühe, die der Besitzer sich gibt, die wird dadurch ja nicht plötzlich schlecht oder weniger oder hat eine schlechte Intention. Das ist nicht der Punkt. Ich sehe unglaublich viele Leute, die sich unglaublich viel Mühe geben. Aber die wiegt eben das andere nicht auf. The horsiness of the horse wiegt das überhaupt nicht auf. Und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt vom Welfare Washing. Der Begriff ist nämlich angelehnt an Greenwashing. Und Welfare Washing bedeutet ganz vereinfacht, dass wir etwas als ganz besonders freundlich präsentieren und entsprechende Werte kommunizieren und vielleicht auch sichtbare Welfare-Maßnahmen durchführen. Ja, wir polieren nochmal schön die Box. Während das tatsächliche Outcome für das Tier der Erzählung eben nicht unbedingt standhält, nicht Schritt hält. Und dafür muss niemand morgens aufstehen und beschließen, heute auf einmal die Öffentlichkeit über Pferdewohl zu täuschen. Es ist ja meistens gar keine, also ja, auch da gibt es sicherlich in der Industrie Leute, die eine andere Agenda haben, die sich denken, deren Kernpunkt ist, Mensch, wie verkaufe ich denn den Pferdemädels heute nochmal eine schöne pinke Decke? Aber im Großen und Ganzen bin ich total naiv und ich glaube immer daran, alle Leute, die in dieser Industrie unterwegs sind, egal ob als Trainer oder als Reiter oder als Pferdepfleger oder als, ja, vielleicht auch aus der Industrie, Pferde mögen. Die haben nur Bock drauf. Die wollen mit Pferden zusammen sein. Die wollen eine schöne Zeit haben. Und jeder versucht da eben so seinen eigenen Struggle zu haben. Ich glaube, die viel interessante Variante, die passiert nämlich da, wo wir selbst vollkommen davon überzeugt sind, alles für unser Pferd zu tun und genau deshalb nicht mehr hinschauen. Vielleicht sogar so ein bisschen schon im Fellnasen-Burnout sind. Aber wo unsere Fürsorge oder vielleicht sogar übertriebene Fürsorge ein Beweis dafür wird, dass es unserem Pferd gut geht oder gut gehen muss. Ich erzähle an der Stelle immer wieder so ein bisschen meine eigene Geschichte, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, wo ich gesagt habe, damals, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen auch zu beschäftigen, haben wir einen Blog auf Facebook dazu gepostet zum Thema Schmerzgesicht. Das war damals relativ neu, gemeinsam mit der lieben Frauke eben. Während ich den gepostet habe, habe ich auf mein Profil da bei Facebook geguckt und gedacht, das Pferd hat ein Schmerzgesicht. Und dann habe ich gedacht, nee, der kann kein Schmerzgesicht haben. Ich reite doch akademisch. Es geht überhaupt nicht. Akademische Pferde, also wenn das nicht ausreichend ist, wir bringen denen doch alles bei und Hilfengebung und so. Und da wird keiner verhauen und so. Und dann habe ich das zugemacht, habe ich später wieder hingeguckt. Das Pferd hat ein Schmerzgesicht. Und im gleichen Moment kamen immer eben wieder all diese Gedanken von, nee, das kann doch überhaupt nicht sein. Aus eurer Realität kennt ihr vielleicht den einen oder anderen Marker, bei dem ihr euch selber schon mal dabei erwischt, dass ihr euch gedacht habt, dass ihr euch für euch selber rechtfertigt oder dass andere Menschen das ganz automatisch tut. Das ist immer wieder so dieses, ne, dieses Ja, aber dafür. Ja, er steht allein, aber dafür hat er eine riesige Box. Ja, er hat Läsionen im Maul, aber dafür kommt der Physiotherapeut oder dafür hat er einen schönen neuen Sattel. Ja, er hat Hunger, aber dafür ist er jetzt schlank, da muss er jetzt halt durch. Also immer wenn dieses Ja, aber dafür auftaucht, da lohnt es sich kurz innezuhalten und einmal zu prüfen, habe ich hier einen tatsächlich notwendigen Trade-off, weil gerade zwei verschiedene Dinge nicht miteinander vereinbart sind oder versuche ich gerade zwei Dinge gegeneinander aufzurechnen, die sich überhaupt nicht aufwiegen lassen. Hier sind wir bei dem Thema von Unexpected Turn of the Social License. Die Social License to Operate, die beschreibt ja ganz vereinfacht die gesellschaftliche Akzeptanz dessen, was wir mit Pferden tun. Und diese Diskussion hat enorm viel angestoßen, enorm viel Gutes bewirkt. Zum Beispiel das Telenom, über das wir gerade gesprochen haben, ist ein Produkt dieser Diskussion. Auch die Lecture von Bits Work Because They Hurt, also diese ganze Diskussion über Gebissdrücke, über ja, das gilt auch für gebissloses Reiten, der Druck auf den Pferdekopf oder die Kontrolle des Pferdes insgesamt hat enorm viel bewirkt, dass diese Diskussion jetzt auf dem Tisch ist und wir da hingucken können und uns auch die ganzen unbequemen Themen angucken können. Pferdewohl ist eben nicht mehr ein Thema, das hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, sondern das ist ein Thema, das aus der Pferdebubble raus ist und im gesellschaftlichen Interesse steht. Das ist total wichtig. Jetzt kommt die kleine Verschiebung, bei der wir eben aufpassen müssen zwischen wir müssen das Welfare der Pferde verbessern oder wir dürfen Pferdetraining neu denken. Das ist ja unser Motto bei Equidemia, wenn wir sagen, wir wollen Pferdetraining neu denken und zwar auf Basis dieser Evidenz, dieser Menge an Evidenz, die uns da jetzt zur Verfügung steht, jenseits von Lerntheorie, eben auch in der funktionalen Ganganalyse, in der Bewegungswissenschaft, mit Hilfe der Ernährung, mit Hilfe von all dem, was wir über die Natur des Pferdes Wissen hinzu, daraus kann werden, und das ist das, was wir bei den großen Verbänden, was wir gerade in Aachen zum Beispiel sehen, die Idee ist nicht mehr, wir müssen das Welfare der Pferde verbessern, sondern die Idee ist, wir müssen unsere Social License erhalten. Und das klingt zwar fast gleich, ist aber überhaupt nicht das Gleiche. Denn wenn ich das Leben des Pferdes verbessern möchte, dann muss ich fragen, was erlebt das Pferd gerade? Und da sind wir wieder auch zum Beispiel bei der Definition von Unbehagen oder von Schmerz. Wenn ich die gesellschaftliche Akzeptanz erhalten möchte, dann frage ich, was sieht die Öffentlichkeit? Und dass das zwei total verschiedene Dinge sind, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Im Idealfall führt natürlich beides zum selben Ergebnis. Meistens, aber eben zwangsläufig nicht, denn Maßnahme ist nicht gleich Outcome. Und sobald es um den Erhalt des Sportes, sobald das das eigentliche Ziel wird, entsteht ein ziemlich nachvollziehbarer Anreiz. Das ist dann besonders das, was die Menschen sehen. Das geht in der Regel Hand in Hand einher damit, dass wir unsere Sprache verändern, dass wir alles so ein bisschen beispülen, dass es mehr Regeln gibt und gut sichtbare Praktiken. Ja, alle sehen, wir geben uns Mühe und wir passen jetzt auf. Wir gründen Welfare-Komitees und sprechen vom Happy Athlete und jetzt gibt es einen Ring-Steward und so weiter und so weiter. Das kann sogar sinnvoll sein. Meistens führt das aber nicht dazu, dass sich tatsächlich etwas verändert. Ja. Ein neues Regelwerk, einfach nur eine Maßnahme. Weniger Stress beim Training, weniger Konfliktverhalten, andere Trainingspraktiken, das wären sinnvolle mögliche Outcomes. Pferdetraining neu zu denken, das wäre ein sinnvolles mögliches Outcome. Welfare-Kommission ist eine Maßnahme, ist aber kein Pferdewohl. Ja, also das liegt dann wieder im Ermessen der Welfare-Kommission. Und wenn das alles so großartig funktionieren würde, dann würden wir doch jetzt in Aachen nicht wieder massenweise am Band Pferde hinter der Senkrechten sehen, oder? Also, in diesem Sinne möchte ich euch den Gedanken mitgeben, wenn wir über das Thema Welfare reden, lasst euch nicht so leicht blenden, nicht von euch selber, also nicht von mir selber. Das ist für mich manchmal die allergrößte Herausforderung, nämlich mich in meinen eigenen Gedanken, in meinen eigenen Rechtfertigungen nicht hängen zu bleiben, sondern kreativ vorwärts zu denken und mich selber zu reflektieren. Das ist was, was ich jedem unserer Hörer immer ganz ehrlich mit ans Herz geben möchte, aber auch die Idee von, es muss nicht perfekt sein. Aber good enough, und zwar good enough im Sinne des Pferdes, im Sinne der Natur des Pferdes, the horsiness of the horse.
Genau. Und vor allem, wenn wir beim Thema Blenden sind, lasst euch nicht nur von euch selbst nicht blenden, sondern lasst euch von Instagram, lasst euch von Social Media und auch von der einen oder anderen kreativen Berichterstattung, lasst euch davon nicht blenden. Wenn die Pferde nicht glücklich aussehen, dann sind die wahrscheinlich nicht glücklich. Das würde ich denen jetzt einfach mal so glauben, dass sie so viel Agency über ihren eigenen Körper haben. Genau. Und eben auch ab und zu mal die Frage zu stellen, was kostet es das Pferd an anderer Stelle, wenn es hier adaptieren muss? Viele wichtige Gedanken dabei. Ich hoffe, ich täusche mich und ich sehe neben den Bildern, die ich heute gesehen habe, noch viel mehr, viel besseres, fantastisches Horsemanship in Aachen. Aber ich glaube tatsächlich, wir dürfen Pferdetraining neu denken. Das ist das, was wir gemeinsam mit euch jeden Tag gerne bei Equidemia tun möchten. Das ist einer der Gründe dafür, warum in der Regel Training bei uns mit der funktionellen Ganganalyse anfängt, damit wir nämlich nicht meine Idee oder deine Idee von Pferdetraining auf das Pferd draufdrücken, sondern dass wir eben ganz gezielt sagen können, okay, wir gucken uns das Pferd an, wir gucken uns Baustellen, aber eben auch alle Möglichkeiten an und gehen dann lösungsorientiert mit ganz viel Empathie und Pferdeliebe ins Training rein, in die Kommunikation rein. Und da haben wir doch irgendwie alle auch viel mehr Spaß. Den Podcast habe ich am Mittwoch aufgenommen. Ich habe also noch 2,5 Konferenztage vor mir. Es gibt sicherlich noch ganz viel zu berichten. Wir nehmen euch gerne mit auf die Reise. Ich habe unserer Membership, dem Campus, versprochen, dass wir das Konferenzprogramm diesen Monat ein bisschen in unseren Calls diskutieren. Wenn du im Campus dabei bist, dann freue ich mich auf deine Fragen. Wenn du im Campus noch nicht dabei bist, kannst du noch schnell reinspringen. Und ja, es geht jetzt auch auf die Zielgerade für die neue Masterclass. Im September geht es los. Wer sich noch bewerben möchte, der tue das bitte gestern, tue das bitte jetzt sofort und schnell. 3 Plätze haben wir noch frei. Ich freue mich auf euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.